Hallelujah. God is good. Amen. Er ist gut. Er ist unter uns. Er ist hier. Er will uns reden. Er will uns ermutigen. Deswegen, Gott hat mich heute hier hingeschickt. Ihr seht hier ein Bild. Mach keine große Kopf darüber, was ist da los ist mit diesem Bild. Komisch aussieht. Das ist ein Bild. Erstmal lassen wir dieses Bild. Heute geht es mein Thema. Unser Fehler ist nicht endgültig. Ja. Weil Fehler, wir sind Menschen, wir machen immer wieder Fehler. Ja, keiner kann sagen, ich habe nie einen Fehler gemacht. Dann ist das schon ein Problem für mich, jemand sowas sagt. Ja, es gibt immer wieder Dinge, wo wir falsch denken, falsch tun, Fehler machen. Das gibt es immer wieder. Ich wollte mal erstmal von Micha Kapitel 7, Vers 8 lesen. Nächstes Bild. Genau. Freu dich nicht über mich, mein Feind. Obwohl ich gefallen bin, werde ich aufstehen. Auch wenn ich in der Dunkelheit sitze, wird der Herr mein Licht sein. Amen. Können wir vielleicht gemeinsam diesen Text lesen? Freue dich nicht über mich, mein Feind. Obwohl ich gefallen bin, werde ich aufstehen. Auch wenn ich in der Dunkelheit sitze, wird der Herr mein Licht sein. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Amen. Wenn wir Bibel durchschauen und reinschauen, da sehen wir immer wieder Menschen, die mit Gott unterwegs waren, die haben immer wieder Fehler gemacht haben. Ja? Und die Welt sagt immer wieder, du darfst nie einen Fehler machen. Wenn du Fehler machst, ist alles vorbei. Aber hier sehen wir in Bibel, Adam und Eva waren ungehorsam vor Gott. Erster Mensch, welche Gott geschaffen haben, waren die direkt Fehler begangen. Die waren nicht ungehorsam. Die waren ungehorsam, die tun nicht, was Gott gesagt hat. Oder Abraham hat über seine Beziehung zu Sarah gelogen. Er hat einfach gesagt, Angst bekommen, hat er gesagt, ja, die ist meine Schwester. Oder Mose würde wütend und schlug auf den Felsen, anstatt mit den Felsen zu sprechen. Und er war damit ungehorsam gegenüber Gott. David beging Ehebruch und Mord. Petrus leugnet Jesus und sagte, ich kenne ihn nicht. Hier geht es nicht darum, heute mein Predigt, hey, egal was du machst, spielt gar keine Rolle. Darum geht das nicht. Mach einfach weiter Fehler, mach Mist, ist gar kein Problem. Darum geht das nicht. Hier geht es darum, diejenigen wirklich darunter leiden und immer wieder sagen, ich bin ein Versager, ich komme nicht mehr weiter. Für die ist eine Ermutigung zu sagen, Gott ist da in deiner Situation. Er wird dich weiter aufbauen. Er will dich da abholen, wo du bist. Darum geht es heute. Okay, der Preis für ein erfülltes Leben sind Fehler. Ja, das ist so. Ein Preis für ein erfülltes Leben sind Fehler. Fehler sind der Preis für ein erfülltes Leben, den man zahlen muss, wenn man daraus lernt. Ja, wenn Fehler sind da, letztes Mal, wo Friedhelm Hölte hier gepredigt hat, unser Präses, der hat gesagt, Krisen sind immer eine Chance. Das sind nicht immer alles schlecht. Wenn wir Fehler begangen sind, wenn wir damit was lernen könntest, das ist wirklich Hilfe für uns, einen Erfolg, nächster Schritt zu gehen. Ich glaube, dass die Hölle uns mit den Fehlern dominieren und verspotten will, aber der Himmel will uns neu erschaffen und durch unsere Fehler verwandeln. Ja, er will uns immer wieder Neues machen, immer wieder weitergehen. Das will Himmel, aber die Hölle, der Teufel, der will immer wieder uns ansprechen und sagen, du bist ein Versager, was du gestern gemacht hast, war falsch. Was du mit ihnen und sie, mit denen und denen gesprochen haben, das war alles nicht gut. Weißt du, das ist das unser Problem. Der Teufel, der schläft nicht. Er versucht immer wieder uns darüber Gedanken zu machen und uns klein zu machen. Fehler sollte nicht in ein Gefängnis werden, in wir für den Rest unseres Lebens durch die Fehler in Geißel gestaltet werden. Ja, das dürfen wir nicht sagen, meine Fehler, ich bin Fehler begangen, ich halte mich zurück, ich will in diesem Kreis bleiben, ich will nicht mehr rauskommen. Das ist falsch, das will Gott nicht. Das will der Teufel. Er will einfach uns klein machen und sagen, hey, bei dir taugt gar nicht. Du bist nicht gut genug. Du bleibst da, wo du bist. Schau dein Leben an, wie viele Fehler du begangen bist. Und das ist alles deine Versagen. Das will aber Gott nicht. Gott will uns sagen, hey, steh auf. Steh auf. Das will Gott. Gott will, dass du weitergehst. Das ist, denn Gottes Stimme ist immer wieder, er will uns dahin führen, welcher Plan der mit uns hat. Das ist Gottes Stimme. Gottes Stimme ermutigt uns immer wieder, dahin zu kommen, wo Gott uns haben wollen. Aber Teufel, der setzt immer Barriere und sagt, nee, du kommst da nicht an, guck dich mal an. Das ist der, was der Teufel immer mit uns macht. Aber Gott will das. Der Feind will immer dahin zeigen. Deswegen, Micha 7,8, freue dich nicht über mich, mein Feind. Obwohl ich gefallen bin, werde ich aufstehen. Können wir alle sagen, ich werde aufstehen. Ich werde aufstehen. Ich werde nicht da stehen. Ich will nicht da stehen. Ich will aufstehen. Amen. Das ist, immer wieder müssen wir sagen, solange du Atem oder ich Atem hast, hat eine Chance. Gott gibt immer wieder. Sagt, Gott hat niemals gesagt, hey, was du da alles gemacht hast, ist es Schluss? Hat er niemals gesagt. Zum keinem. Schaut den Bibel durch an, immer wieder, auch Alte Testament, viele Morden, Tod drin ist. Gott hat immer wieder eine Chance gegeben. Hat er gesagt, ey, steh auf. Komm zu mir. Bete zu mir. Kehre zurück. Weil immer wieder eine Chance drin ist. Amen. Und das sagt er, es mag sich ausfüllen, als wäre Welt und sagen, schaut dein Leben an, schaut mal deine Ehe an, schaut mal das an, schaut mal deine Finanzen an, schaut mal deine Karriere an. Du bist Versager. Meine Brüder und Schwestern, die haben studiert, du hast beste Bildung, guck dich mal an. Manchmal Leute müssen uns nichts sagen. Wir bilden selbst ein. Der Teufel zeigt uns und guck mal, deine Schwester hat einen guten Beruf, gute Ehe, was mit deinem? Dein Bruder, schaut ihn mal an. Beste Leben, was mit dir? Vielleicht hast du versagt, aber du bist kein Versager. Amen. Du hast vielleicht einen Fehler gemacht, aber du bist kein Fehler. Gott hat dich geschaffen. Er hat dich geformt. Du bist sein. Und das heißt, Gott hat uns fehlerlos gemacht. Wir haben keinen Fehler. Wir sind kein Fehler. Wir machen manchmal Fehler, aber wir sind kein Fehler. Nelson Mandela hat schon mal gesagt, unser großer Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Darum geht das. Ja, unser großer Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Markus Evangelium Kapitel 14, Vers 66 und 67. Hier sehen wir einen Mann, der mit viel unterwegs war mit Jesus. Viel erlebt hat mit Jesus. Seit Anfang Jesus seinen Dienst, der war dabei. Und er hat alles erlebt. Der ist der jemand erkannt haben, Jesus ist Messias ist. Der Sohn Gottes ist, er ist erkannt. Und Jesus hat ihnen gesagt, hey, das hat nicht dein Fleisch und Blut nicht offenbart. Das Vater im Himmel hat sich offenbart. So viel miterlebt haben mit diesem Jesus. Was passiert in seinem Leben? Markus Evangelium 14, Vers 66. Und als Petrus unten im Hof war, kommt einer von den Mägden, der hohen Priester, und als sie da Petrus sich wärmen sah, blickt sie ihn an und spricht, oh, du warst mit dem Nazarener Jesus. Er will bei Jesus näher sein. Er will dahin gehen, wo was passiert ist. Er wollte alles sehen, weil der Herr Jesus so geliebt hat. Er kam dahin, er will gucken und sehen, was passiert bei Jesus. Er hat vorher gesagt, Herr, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Jetzt auf einmal läuft das ganz anders. Er wärmt sich draußen, denn da kam eine Frau. Ach, das bedeutet, du hast auch das verdient, was der Jesus jetzt verdient hat. Du warst auch einer von denen. Und du warst mit diesem Jesus. Der Zeitpunkt war nach Mitternacht vor dem Passafest. Das war nach Mitternacht. Und Petrus will immer noch sehen, was ist los mit Jesus. Was werden die mit Jesus machen? Der hat so geliebt. Der ist ein wahrer Jünger Jesu. Und er will das sehen, was ist da los mit Jesus. Und in diesem Zeitpunkt passiert das. Was macht er hier, Simon Petrus? Vers 15. Simon Petrus und andere Jünger folgten Jesus. Als er abgeführt wurde, weil diese anderen Jünger mit den hohen Priestern bekannt waren, ließ man ihn mit Jesus bis in den Innenhof, hochpriesterlicher Palast, da gehen. Also die anderen Jünger haben die irgendwo Beziehungen gehabt mit den hohen Priestern, die dürfen rein. Aber Petrus nicht. Petrus war nicht so Bekannte. Petrus hat keine Connections, irgendwo da reinzukommen. Er war allein. Und könnt ihr vorstellen, einer von den unseren geliebten Bruder oder Freund, bei ihm läuft ein Prozess, Du willst im Gerichtssaal reingehen, keiner sagt, nee, du darfst nicht, du musst draußen bleiben. Könnt ihr vorstellen, wie das sein Herzschlag war? Könnt ihr vorstellen, was der Petrus, 3 Jahre, bester Freund, die haben, kann man sagen, auf einen Teller gegessen haben. Die haben alles geteilt. Und auf einmal, er sitzt da draußen, Prostes wird in den Hof gehen und Petrus steht da draußen. Und dieser Moment, die anderen gehen rein, der sieht das. Und ich glaube, vielleicht hat er Jesus ihn, Petrus hat ihn gebeten, hat er gesagt, hey, kennt ihr mich nicht auch? Einfach reinbringen. Ich will da sehen, was da los ist. Was machen die mit Jesus? Ich weiß nicht. Er ist mein bester Freund, er ist mein Bruder. Petrus bleibt draußen vor dem Tor stehen. Er ist nicht weggegangen. Er steht da. Da kamen die anderen Jünger, die Bekannten von des hohen Priester, wieder zurück. Ich denke, die haben wieder reingegangen. Petrus hat gebeten, haben die gesagt, komm, holen wir den Petrus wieder rein. Oder haben die mit jemandem geredet, haben die gesagt, komm, lass den mal rein. Und dann kamen die raus, wieder zurück, redet mit den Pförtnerinnen und verschaffte Petrus Zutritt. Und dann haben die irgendwas geredet. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben. Vielleicht habe ich mit jemandem geredet da drin. Er hat gesagt, ich darf 2 Leute reinholen. Ja, das ist normal. Ne? Wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir auch ein bisschen Connection hatten, dann reden wir mit den Leuten. Hey, holen wir meine 2 Freunde da noch rein. Und das haben die gemacht. Petrus war so dankbar, stimmt. Er hat innerlich gedacht, oh, danke Jesus. Oder vielleicht danke Gott, nicht Jesus direkt. Aber danke Gott. Aber was passiert, Markus Evangelium nochmal 14, Vers 68. Er aber leugnete und sprach. Ja, dieser Moment, was ich vorher gelesen habe von Johannes Evangelium. Jetzt komme ich in selber Stelle, selber Geschichte auf dem Markus Evangelium wieder. Markus Evangelium 14, 48. Er aber leugnet und sprach. Ich weiß nicht. Die Frauen haben die gesagt, du war bei Jesus. Du bist sein Freund. Du bist sein Bruder. Und er hat gesagt, nee. Ich weiß nicht. Verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Hof, Vorhof. In diesem Moment hat er gesagt, ich kenne den nicht, ich weiß, verstehe ich nicht, was du sagst. Rennt er in den Hof rein. Ja. Er will nicht da sein, er hat Angst bekommen. Er hat Angst, auch für seinen Freund zu stehen. Er hat Angst, diese Wahrheit zu sagen, weil diese Frauen da ihn fertig gemacht haben. Die haben gesagt, ey du hast doch die gleiche Strafe verdient wie der Jesus. Du stehst jetzt hier. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, dabei Stehende zu sagen, dies ist einer von ihnen. Die stehen und die Frauen reden und sagen, hey, ich habe schon mal gesehen. Er ist einer von denen. Der war dabei, wo Jesus immer war. Die fangen an zu reden. Der kriegt der Petrus das mit. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder dabei Stehende zum Petrus, wahrhaftig, wir haben gesehen, wir wissen, du war mit Jesus unterwegs. Du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Mensch nicht, von dem ihr redet. Könnt ihr vorstellen, dein bester Freund, er steht im Gericht, du bist ein Zeuge eigentlich oder du bist guter Freund und du bist für ihn da zu stehen und sagst du, ich kenne ihn nicht. Ich kenne diesen Jesus nicht. Wir werden vielleicht sagen, ich hätte sowas nicht gemacht. Ich habe so viel erlebt mit Jesus. Ich werde sofort gesagt, ja, ich kenne ihn. Ja, aber Petrus hat einfach gesagt, ich kenne ihn. Er fängt an zu fluchen und zu schwören. Ey, ehrlich, ich kenne ihn nicht. Über wem ihr redet, keine Ahnung, worüber ihr redet. Das passiert manchmal in unser Leben, wenn wir Angst bekommen, wenn wir Fehler machen. Wenn du Angstsituation steht, wirst du versuchen, werde ich versuchen, irgendwie davon rauszukommen. Wenn eine Lüge mir helfen würde, mein Leben zu retten, vielleicht werde ich das tun. Und das ist das Petrus seine Situation, der hat Angst bekommen. Unser Leben, wir leben in dieser Welt und so viele Dinge uns Angst machen. Da gibt es Eltern, die machen so viele große Sorgen über ihren Kindern. Wir waren vor 2 Tagen hier im Müllhausen Gymnasium und unsere Tochter einen Platz zu finden und wir sitzen da. Da 2 Eltern reden die über Schule. Ja, die kommen aus Geldern. nach Müllhausen zur Schule. Weil die anderen Söhne sind so schlecht und da können wir nicht. Und der eine fragt zum anderen: Mutter, hör mal, dein Sohn ist so 2 Jahre hier. Wie ist es denn so weit mit Bus zu fahren, Bahn und Bus zu fahren? Wie sieht es aus und so? Ich habe gemerkt, die Leute haben so viel Angst. Ich habe vor dieser Woche nochmal jemanden getroffen. Ich kenne die sehr gute Bekannte, weil ihre Sohn und meine Tochter waren in selber Schule und die sagt, ich sieht sie mich und dann redet die mit mir und sagt die: Vinod, wir haben nie mal Existenzangst gehabt. Und auf einmal habe ich. Meine Familie war wohlhabende und wir haben alles gehabt. Jetzt auf einmal Mutter ist gestorben und das und dies. Mein Sohn geht es nicht gut. Ich muss 3-mal Schule wechseln und ganze Palette. Die haben Angst. Was passiert, wenn wir Angst haben? Ich weiß da gar nicht. Vielleicht ein oder andere wegen Angst habt ihr einfach und gesagt, ey, gelogen, weiß es nicht. Geklaut vielleicht nicht, aber gelogen vielleicht. Haben wir die Wahrheit nicht gesagt? Umstände bringen uns zum Leugnen. Ja, manchmal die Umstände machen so einen Druck in unser Leben, zu sagen, einfach die Wahrheit nicht zu sagen oder Wahrheit zu leben. Oder Menschen bringen zu uns Leugnen. Gerade diese Frauen, wie die Petrus so Druck gesetzt haben. Wenn die Frau nicht gesagt hätte, Petrus hat kein Wort gesagt, hat er über Jesus kein Wort gesagt, hat er auch nicht geleugnet, hat er einfach weiter reingegangen. Die Freunde haben gesagt, komm Petrus, wir gehen rein, hätte er mitgegangen. Aber die Umstände, die Worte, was die Menschen gesprochen haben, der bringt einen Druck. Das passiert auch in unser Leben manchmal. Ja, die Menschen bringen uns unter einen Druck. Manchmal machen wir Fehler. Ja, das kann passieren. Aber was passiert hier? Ich lese von Markus Evangelium, selber Situation, Kapitel 14, Vers 22. In diesem Moment, sogleich kehrte er zum zweiten Mal der Hahn und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn 2-mal kräht, werdest du mich 3-mal verleugnen. Und er begann zu weinen. Dieser Moment, wo der das zweite Mal verleugnet hat oder dritte Mal verleugnet hat, dann sieht er das. Diese Worte kommen, weil Jesus gesagt hat. Wort Gottes kann unser Leben ansprechen. Nicht normale Worte, was wir Menschen sprechen. Hier, das Wort von Jesus, das Jesus ihm gesagt hatte, erinnert er das, dann begann zu weinen. Unsere Änderung, unsere Herzen wird durch angesprochen und auch kräftig gemacht oder aufgebaut durch Wort Gottes. Nicht was anderes, nicht 1000 Worte von dem Menschen. Hier geht zum Wort Gottes. In diesem Moment, er erinnert, was Jesus gesagt hat. Bam, passiert. Er fängt an zu weinen. Schreibt er so, Lukas 22, Vers 61. Und der Herr wandte sich um den Blick von Petrus. Und Petrus erinnert sich das Wort des Herrn, wie er ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht. Er wandte sich in den Blick zum Petrus an. Hier hatte Jesus nicht angeschaut, sondern: Du Böse, du bist nicht mein Freund. Manchmal sagen wir, du bist nicht mein Freund. Ja, die Kinder reden, manchmal irgendwas Fehler passiert ist, sofort die Kinder schreiten und sagen, du bist nicht mein Freund. Aber Jesus, sein Blick war, nichts ihn zu beurteilen, sein Blick war so eine Liebe und barmherzig. Hat er Petrus geschaut, manchmal ihr Jesus-Film gesehen. Ich denke, von in diesen Filmen vielleicht 20% ausgedruckt, wer Jesus ist, ja. Schaut dir diesen Moment Petrus an. Und diese Wärme von Petrus hat er von Jesus bekommen. Hat er gesagt, zeig diesen Anblick. Einfach gesagt, ey, alles okay. Alles okay. Mach keine Vorwürfe. Ich denke, so kenne ich einen Gott, der uns liebt. Er mag keinen Vorwurf. Er wird uns nicht sagen, du bist ein Böse, du hast verleugnet, du hast das und dies gemacht. Sein Anblick war so barmherzig, so liebevoll. Petrus fang an zu weinen. Andere Übersetzung steht, bitter. Er war so bitter geweint, zu sagen, warum habe ich das getan? Es geht nicht um Fallen, es geht darum, wieder aufzustehen. Sprüche 24, Vers 16. Den 7-mal fällt der Gerechte und steht auf, aber der Gottlosen stürzen nie im Unglück. Hier steht nicht drin, der Gerechte wird niemals fallen, hier steht, der Gerechte wird 7-mal aufstehen. Hier geht es nicht darum, wie oft wir fallen. Hier geht es darum, wie wir reagieren. Lagen wir auf dem Boden, das will der Teufel. Er tretet nochmal, wenn du auf dem Boden liegst. Er dreht nochmal, das hast du verdient. Aber Jesus will, wir kennen so viele Bibelgeschichten. Der Petrus geht im Boot und auf einmal steigt er im Boot aus und geht im Wasser, geht er rein und Jesus kam in diesem Moment, hebt ihn auf. Das ist unser Gott, das ist unser Jesus. Er will nicht, dass wir da liegen bleiben, wo wir sind. Gerecht bedeutet nicht, derjenige nie fehlt, sondern aufsteht. Wir sind nicht selbst gerechtig. Wir können nicht sagen, ich bin ein Gerecht. Wir sind gerechtig gemacht worden durch Jesus Christus, nicht wir selbst. Das heißt, dieser Gerecht, was wir verdient haben, gerecht zu sein, heißt das, immer wieder aufzustehen. Nicht da liegen oder die fallen, wo wir gefallen sind. Darum geht es. Unsere Fehler sind ein Portal zur Möglichkeit. Das ist nicht irgendwo alles Ende, alles vorbei. Das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit für uns. Sogar Petrus werde nach seinem schlimmsten Fehler, nachdem er Christus verleugnet hatte, zu den Jüngern gezählt und hatte sein eindrucksvollstes Erlebnis, der Abendmahlzeit, da wo die Jüngern zusammen waren, nach der Auferstehung. Jesus werde namentlich genannt. Jesus hat nicht gesagt, jetzt Verleugner, komm mal hier, du bist nicht mehr mein Freund. Jesus nennt ihm Namen. Er sagt Petrus nach seiner Auferstehung. Das lesen wir Markus 16, Vers 7. Aber geht hin, sagt seine Jüngern und Petrus, sagt Jesus. Ist er nicht sein Jünger? Ich denke, Jesus schließt noch näher am Herzen Petrus und sagte, sein Jünger und Petrus. Weil Jesus wusste, der Petrus mit diesem Fehler, der wird zurückziehen. Er wird weinen, bitter geweint. Er wird zurückziehen. Er wird vielleicht nicht da wohlfühlen, dabei zu sein. Und Jesus sagt mit Namen, hey, sag noch Petrus auch. Was ein Gott haben wir. Hier geht nicht darum, wie oft wir fallen. Hier geht es darum, aufzustehen. Wir kennen auch Geschichte von der Zöllner Zachäus. Alle haben gesagt, er ist großer Sünder. Sogar steht in der Bibel. Großer Sünder. Jesus könnte sagen, hey Sünder, komm nach unten, ich wollte mit dir reden. Jesus hat gesagt, Zachäus, komm unter. Ich will bei dir zu Hause sein. Ich will mit dir essen. Ich will bei dir so Mittagessen haben, Abendessen haben. Wenn es spät wird, werde ich bei dir schlafen zu Hause. Wie sieht es aus? So ist unser Gott. Hier geht es nicht darum, wie oft wir fallen, hier geht es darum, aufzustehen. Die Welt kann sagen, alles vorbei, alles tot. Aber Gott wird sagen, jetzt fängt es wieder an. Immer wieder an, immer wieder an. Ich kann viele Bibelstellen erwähnen, aber hier geht es nicht darum, viel Theologie, hier geht es darum, den Kernpunkt. Hier geht es darum, wo stehst du, wo stehe ich, wo stehen wir, wenn wir fallen sind, wo stehen wir? 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jeder Fehler, jeder Versagen reinigt das. Und das, wir haben schon angenommen, Jesus, seine Vergebung, alles. Aber manchmal wir bleiben stecken und sagen, ja, dieser Fehler weiß es nicht, diese Sünde weiß es nicht. Wie gehe ich damit um? Aber hier sagt Wort Gottes deutlich, reinigst uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass der uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jedem Ungerechtigkeit. Hey, spielt gar keine Rolle, wie groß deine Fehler ist. Wie groß deine Fehler ist. Aber die Bibel sagt, alle Sünde. Das hat der David gemacht. David hat nicht nur, er hat auch gemordet, der ist auch sündig, sexuelle Sünde. Aber trotzdem, er sagt, diesem Psalm 51, ich glaube auch mehrere Kommentare schreiben auch das so, der David, nachdem Nathan gesehen haben, Prophet Nathan kam und erzählt über seine Situation. Und nach dieser Situation, der hat Psalm 51 geschrieben haben. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Große deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünden ist, steht vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist in deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Hier sehen wir, David hat nicht gesagt, ich habe gesündigt gegen Menschen, ich bin gesündigt gegen Bathsheba. Hier sagt er, ich bin gesündigt gegen dich allein. Wenn wir Fehler machen, wie sehen wir das? Sehen wir Fehler gegen Menschen oder sehen wir Fehler gegen unseren Gott? Wenn wir so sehen, wir leben für Gott. Wenn wir sehen, jeder Fehler, jeder Versagen, jede Sünde, was wir machen und tun, das tun wir nicht gegen Menschen nur. Hier geht es erst der Stelle, wir tun das gegen Gott. Und David hat das verstanden. Er bittet zum Gott und sagt, Herr, ich weiß 100%, meine Sünde, ja, er hat Mord begangen. Ja, seine Sünde ist nicht gegen Bathsheba, ihren Mann getötet. Hier geht es darum, gegen dich, Gott. Gott stellt uns Herr, Gott, Wiederherstellung hat einen Wert. Gott ändert uns. Durch diesem ganzen Versagen, Fehler, Sünde. Und Gott will uns wiederherstellen. Darum geht das. Eine tolle Bibelvers von Jesaja 61, Vers 3. Den trauenden Sion, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eine versagten Geistes. Das ist das, was Gott tut. Er ändert sich. Er ändert anders. Wir denken immer wieder, oh, ich bin Asche. Gott kann damit was anfangen. Wenn wir sagen, Herr, vergib mir. Er wird einen goldenen Schmuck machen, das wertvoller machen. Gott ändert sich uns. Er wiederherstellt. Und diese Wiederherstellung hat einen anderen Wert. Menschen, die Fehler machen, lernen viel. Viel. Aber wenn die gar keine Fehler machen, die wissen, dass es Fehler ist, aber trotzdem, die lernen nicht davon. Ich habe so, diese Bild habe ich ein bisschen erklärt, gehen wir am letzten Bild, direkt nochmal. Genau. Diese Bild hat eine Geschichte, deswegen habe ich gebracht. Dieser Bild heißt Der Traum, das Picasso hat gemalt, 1932. Und dieser Bild war 1997, das hat er gewertet, 48,8 Millionen. Also davor war das 7.000 Dollar, 1941 war 7.000 Dollar, auf einmal 48,8 Millionen. Und das hat er, ein Österreicher, Wolfgang Flöti, hat er gekauft. Dann irgendwann hat er finanzielle Situation, hat er Probleme gehabt. 2001 hat er das verkauft für 60 Millionen Dollar. Der heißt Wayne, aus Amerika, große Casino gehabt, haben viele Casinos gehabt, hat er dieses Bild gekauft für 60 Millionen. Und der hat in Las Vegas dieses Bild, wo schöne Stelle ist, hat er alle sehen kann, hat er hingestellt. Viele Menschen dahin gereist, nicht nur um Casino zu spielen, dieses Bild zu sehen. Dieses Bild war einige Jahre später, einer wollte kaufen, der heißt Stephen Cohen, er wollte das kaufen. Für 139 Millionen Dollar. Einer sitzt hier, wie bescheuert kann man sein für ein Bild, 139 Millionen. Ich bin kein Kunstliebhaber, deswegen darf ich das sagen. Also Entschuldigung, wenn jemand Kunstlieb hier sitzt, tut mir leid. Ich denke, wie bescheuert kann man sein, 139 Millionen Dollar. Und dann was passiert? Er wollte dieses Bild verkaufen, da lad er Reporter ein und dann auch viele Freunde, die reich sind. Er wollte einmal letztes Mal mit den Partyfern und zeigen. Was passiert? Er redet mit Leuten auf einmal, mit linker Arm macht er so und das Bild hat ein Loch. Und linke Seite oder so, 15 cm Loch. Weil er ein Problem mit Augen gehabt haben, er hat nicht diese Distanz nicht richtig sehen können, macht er so, baum, ein Loch in diesem Leinwand. Und der Käufer hat sofort gesagt, nee, jetzt kaputt der Bild, das kaufe ich nicht mehr. Das ist nicht mehr wert. Was passiert? Er hat jemanden gesucht, dieses Bild wieder neu, also restaurieren kann man sagen, ne? So wieder Neues bringen. Hat er jemanden gefunden in Europa? Amerika haben die nicht gefunden. So, die haben einen gefunden in Europa, das so machen kann. Wisst ihr, was es kostet, das wieder im Stand zu bringen? 90.000 Dollar. dieser 15 cm Loch zu flicken und dann ein paar, also meine Wahrnehmung, ein bisschen Farbe da drauf zu machen, ja. $90,000. Das war 2006. 2013, dieser Bildwert ist 155 Millionen Dollar. Derselbe Person, wer 2006 das kaufen wollte, hat er das bezahlt, hat er gekauft. Was ich sagen wollte, ich wollte sagen, der Fehler ist da. Aber Gott heilt uns, ändert uns, bringt einen neuen Wert. Dieser Wert war besser als vorher. Vor 6 Jahren war 139 Millionen. Na, irgendwo mal 155 Millionen Dollar in ein paar Jahren. Das will ich sagen. Meine abschließende Gedanke ist, es ist nicht Gottes Plan, dass du aufgibst, nachdem eine Fehler gemacht haben. Genau wie dieses Bild von Picasso, dieser Traum, ja, der Traum. Unser Wert in Christus nicht aufgrund unserer Fehler gemindert. Unsere Gerechtigkeit hängt nicht davon ab, wie oft wir fallen, sondern davon, wie oft wir wieder aufstehen. Amen. Okay, ich bitte euch aufzustehen. Und jetzt wird auch diese Zeit, wird ein musikalisches Stück wird gespielt. Wir nehmen einfach Zeit. Wir nehmen einfach Zeit, diese Musik läuft, nehmen wir einfach Zeit, uns einfach, wie sagt man, reflektieren und reinschauen, wo wir stehen, was in mir rattert, welche Dinge kommt immer wieder, das alt war, irgendwann mal passiert, das kommt ab und zu mal raus und das macht mich fertig. Ich wollte einfach sagen, wegen dieses Lied läuft, oder dieses Musikstück läuft, ich bitte euch, einfach Augen, schließ deine Augen und prüf dich einfach. Wenn jemand Gebet braucht, ich bitte um Gebetsteam, einfach hinten oder Seite oder hier vorne, teilt euch auf. Und wenn du Gebet brauchst von jemandem, geh dahin. Vielleicht denkst du nicht, vorne kommen ist nicht mein Ding, dann geh bis da hinten. Oder schau deinen Nachbar, denkst du vielleicht, ey, diese Person ist dafür geeignet, mit mir zu beten, dann bete, frag einfach, kannst du mit mir beten? Oder du kannst selber sagen zum Gott, Gott, ich gebe meine Fehler zu dir, weil du bist treu und gerechter Gott. Du schaust mich nicht und sagst du nicht, du rufst nicht mit meinen Fehlern, du rufst mich einfach mit Namen. Du sagst einfach, du bist mein Kind. Herr, bei dir haben wir alles. So nehmen wir einfach diese Zeit. Ich werde auch hier vorne stehen. Ich bin auch bereit, mit euch zu beten. Jemand ein Gebet braucht, einfach komm nach vorne. Aber wenn du hinten gehen willst, kannst du hinten gehen. Oder kannst du Nachbar fragen. Oder kannst du sagen, ich bring das selber.